Guten Morgen.
Wer von euch Lieben bekennt sich denn schon,
dass wir hier so einen schönen Frühling haben? Du, mein Herz ist erfreut. Darum habe ich mich ja auch frühlingshaft angezogen. Seht ihr, das passt wunderbar. Warum? Wann hat man Frühling? Wenn 21. März ist oder wann? Wenn alles erwacht, das heißt im tiefsten Winter, wenn in mir alles erwacht, kann ich Frühling haben. Wenn die Eiszapfen von den Dachrinnen runterhängen, kann es Frühling sein in mir. Am Mittwoch saßen wir ja in der Bibelstunde zusammen und wir haben unter anderem ja auch Offenbarung 11, die zwei Zeugen, angeschaut. Und ihr habt gemerkt, das war ein Thema, das ziemlich nah ging, was ja auch mit uns als Gemeinde so zusammenhängt, diese zwei Zeugen und alles. Und bin nach Hause gefahren und habe gedacht, Mann Gott, da lesen wir diese Zeugen von dir, die sterben und müssen 3 Tage da auf der Straße rumliegen. Wie kann es sein, dass das Böse so stark wird? Hast du nicht gesagt, die Pforten der Hölle werden deine Gemeinde nicht überwinden? Er hat gesagt, du hast doch selbst ausgelegt, wie sie nach 3,5 Tagen wieder aufstehen. Wer überwindet hier wen? Aber trotzdem war das für mich der Anlass, einmal diese Predigt rauszufinden. Ich habe oft über dieses Thema gesprochen. Und es ist ein Thema, das in unserer Christenheit auch immer und immer wieder auftaucht, weil es so wichtig ist. Dinge, die wichtig sind, kannst du nie oft genug sagen. Es ist wichtig, dass du deinen Partner liebst. Also musst du ihm immer und immer wieder sagen, ich liebe dich. Nicht so wie der Mann, der das zur Hochzeit gesagt hat, und dann hat sich seine Frau mal beschwert und dann hat er gesagt, wieso, ich habe es dir doch einmal gesagt und wenn sich was ändert, sage ich es dir schon. Nee, so geht das nicht. Ja, das wisst ihr, ja. Und ich habe mir so gedacht, ja, siehst du da Offenbarung 11, was wir gesagt haben, dass am Ende doch Gott triumphiert, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und dann habe ich mir gedacht, nee, so kannst du das in dieser Predigt nicht formulieren. Warum? Werdet ihr vielleicht am Ende der Predigt gemerkt haben, hoffe ich. Ich möchte es also umformulieren, und zwar mit den Worten unseres Herrn Jesus Christus selbst, denn der hat einmal gesagt, du bist Petrus, das hat er zu Petrus gesagt, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Also, was sagt uns dieser Vers, dass Jesus seine Gemeinde auf Petrus bauen will, ne? Nee, Quatsch. Darauf bezieht sich die katholische Kirche und meint Petrus der erste Papst und so weiter. Falsch ausgelegt. Petros, wie das im Griechischen ausgesprochen wird, heißt nicht Fels, sondern heißt Stein von einem Fels. Petra heißt Fels. Also, du bist ein Stein von dem Fels Jesu. Auf dem will Gott seine Gemeinde bauen. Haben wir es verstanden? Ja, ganz klar. Aber wie kommt es dann trotzdem, dass wir als Gemeinde, naja, ihr nicht, aber ich spreche ja auch immer wieder von mir, oft zu schwach sind. Ja, ihr steht über den Dingen, aber wenn ich euch erzählen würde, wie oft ich stolpere, boah, ihr würdet mich nicht mehr einladen. Danke. Ich glaube, dass die weltweite Gemeinde Jesu Christi und vor allem die westliche viel an Tugenden und Stärken verloren hat. Das sind zugeschüttete Brunnen, die wir anfangen müssen, wieder aufzugraben. Denn ein zugeschütteter Brunnen kann dich nicht erfrischen. Da kommt kein Wasser raus. Ebbe. Manchmal ist Ebbe auch schön, aber eigentlich nur, wenn du Watt laufen willst. Aber wenn wir uns umschauen, wo sind die tiefen Erfrischungen? Im Gegenteil, wir hangeln uns manchmal von Pfütze zu Pfütze, von Gottesdienst zu Gottesdienst, von Event zu Event, aber irgendwie fehlt uns die tiefe, wirkliche Erfrischung. Hey Leute, das ist keine Anklage. Das ist ein Statement, das ich in unserer heutigen Gemeindelandschaft sehe. Da geben Mitarbeiter im Reich Gottes auf, die Jahre, Jahrzehnte lang für Gott gearbeitet haben. Da werden Gemeindemitglieder kraftlos, wenden sich von Gott oder sogar wenden sich von der Gemeinde oder sogar von Gott ab. Und Mann, oder darf ich sagen, und Frau, beides, glaubt nur noch an sich und die Stärke, die auch in der Gemeinschaft mit Jesus Christus und in der Gemeinde untereinander liegt, nimmt mehr und mehr ab. Und wenn wir dann hören, dass es irgendwo Wachstum gibt und oft dann ein bisschen dichter dran schauen, merken wir, das ist auch nur oberflächlich. Gott sei Dank ist das nicht immer so, aber es ist eine Tendenz, die ich sehe. Wir sind nicht mehr in der Tiefe, wo das frische Wasser ist. Wir sind nicht mehr verankert wie ein Baum, der durch Stürme seine Wurzel tief gräbt. Zeichne ich ein zu düsteres Bild? Erschreckt euch die Botschaft? Auf jeden Fall war das für mich der Anlass, dieses Predigt vorzubereiten. Und ich will das nicht als eine Predigt machen. Ich will das als eine Predigtserie machen. Heute bin ich hier. In 4 Wochen bin ich wieder am Predigen. Und 4 Wochen danach wieder. Und ich werde heute... Hast noch Zeit rauszugehen? Hier. Ich werde heute mich dem Thema Demut zuwenden. Und in 4 Wochen kommt das Thema das Herz des Menschen. Und 4 Wochen danach kommt das Thema Gottesfurcht. Und ihr werdet merken, wie alles miteinander verwoben ist. Und das eine ohne das andere nicht geht. Ich hätte die Themen auch austauschen können, mit dem oder dem anfangen. Das wäre vollkommen egal gewesen. Aber irgendwie hatte ich auf dem Herzen, heute mit dem Thema Demut anzufangen. Das ist ein verschütteter Brunnen, den es wieder gilt aufzugraben. Und ich will dich heute Morgen motivieren, an dir selbst zu arbeiten. Und zuzulassen, dass Gottes Geist an dir arbeitet und du wieder erfrischt und stark durch deinen Alltag gehen kannst. So krass diese Predigt vielleicht in einigen Dingen sein wird, ich will dich nicht damit niederdrücken, ich will dich damit erfrischen, weil es ein Brunnen in dir sein darf, wo du rausgehst und sagst, ja, das ist es. Und dich stark macht, damit du wieder ein fröhlicher und starker Christ sein kannst. Bist du ein fröhlicher Christ sein? Ja. Ja, habt ihr das gehört? Wollt ihr fröhliche Christen sein?
Ja.
Wollt ihr fröhliche Christen sein? Amen. Vorwort ist zu Ende. Jetzt kommt die Predigt. Demut. Wir haben seit vielen Jahrzehnten es in unserer Gesellschaft verpasst, festzulegen, was eigentlich ein guter Wert ist und was ein schlechter Wert ist. Und so haben wir uns mehr und mehr dahin entwickelt, auch zu sagen, Stolz ist ein guter Wert. Wer mal diese Idee hatte, weiß ich nicht. Ich bin stolz. Ich bin stolz auf mich. Ich bin stolz auf meine Ausbildung. Ich bin stolz auf meinen Stand. Ich bin stolz auf mein Bankkonto. Na, ich nicht. Ich bin stolz auf mein Land. Entdecken wir doch die ganzen Bewegungen, die wir in Europa haben. Ja, ich bin stolz auf meine Sexualität oder auf sonst was. Es gibt sogar seit einigen Jahren einen Monat des Stolzes, ein Pride Month. Der findet immer im Juni statt. Es kommt also dieses Jahr auch wieder auf uns zu. Was ist dieser Pride Month? Zu Deutsch wirklich Stolzmonat. Da ist man stolz auf seine LGBT-Community. Da ist man stolz darauf, ein Lesbe, ein Schwuler, ein Transsexueller oder sonst was zu sein. Da sind wir stolz drauf und das wird einen ganzen Monat gefeiert. Also wir sind stolz darauf, sexuell anders orientiert zu sein. Und Demut, sagt unsere Gesellschaft, das ist etwas für alte Leute. Ich predige deswegen nicht heute über Demut, weil meisten von euch schon etwas älter sind. Nein, nein, nein. Das ist das, was uns unsere Gesellschaft beibringen will. Für die Schwachen, die eh nichts mehr taugen, die bald nicht mehr da sind. Ja, da kannst du von Demut sprechen. Das ist der größte Mist, den ich jemals gehört habe. Glaubt mir das. Ich würde mir wünschen, wir Christen würden einen Monat der Demut einführen. Als Gegensatz zu dem Pride Month. Versteht ihr? Demut. Wenn wir uns Jesus anschauen, das sollten wir Christen übrigens immer tun, oder? Ja? Wenn wir uns also Jesus anschauen, dann entdecken wir in seinem Charakter, in seinem Leben, in seinen Handeln, in seinen Reden, alles, was demütig ist. Jesus sagt das sogar über sich selbst, Matthäus 11, Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Welcher Gott auf dieser Welt sagt das sonst noch von sich? Da fällt mir nichts ein, ne? Aber mein Gott sagt, er ist von Herzen demütig. Und wenn wir sein Joch annehmen, heißt es, werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Bist du unruhig? Werd demütig, wirst du Ruhe finden für deine Seele. Und wenn wir Jesus so ansehen, unter diesem Gesichtspunkt der Demut, dann werden wir ihm immer ähnlicher. Willst du Jesus ähnlicher werden? Einige nicken. Das geht über den Weg der Demut. Die Demut Jesus ist deine Rettung. Wenn der Schöpfer dieser Welt, der in einem Augenblick Milliarden von Galaxien erschaffen hat. Das war übrigens der Urknall. Denn wenn einer ein Wort spricht und dann entstehen Milliarden von Galaxien, das sage ich dir, das knallt gewaltig. Dieser Schöpfer, er kommt in all seiner Macht, legt seine Macht ab, um dich und mich zu retten. Wenn das nicht der Inbegriff von Demut ist, weiß ich nicht, wie ich euch Demut noch anders beibringen soll. Das und das alleine bringt uns Rettung. Wisst ihr, immer wenn ich am Ende meiner Kraft bin, wenn ich sage, das packst du nicht mehr, wenn ich zu mir sage, nee, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt versage ich, dann komme ich mir so demütig vor. Aber das ist nicht Demut. Bei Gott ist das anders. Er ist der Stärkste, den es gibt. Er ist der Gewaltigste, den es gibt. Er demütigt sich selbst und wird Mensch. Ich demütige vielleicht mich dann, wenn ich merke, wie begrenzt ich eigentlich bin. Merkt ihr den Unterschied? Jesus ist allmächtig und trotzdem demütig. Philipper 2, Vers 6. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und er war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich sogar noch tiefer und ward gehorsam Gott bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Wie ist das mit dir? Ist Demut ein erstrebenswerter Punkt in deinem Leben? Wir suchen so oft das Große, Angesehene, Lobenswerte, Interessante. Und das Kleine und Niedrige und Bedeutungslose, das hat keine Relevanz mehr, oder? Ganz ehrlich, wer wünscht sich von euch, ich nicht, das kleinere Auto, das kleinere Haus, das kleinere Bankkonto, den schlechteren Job, kein Ansehen mehr zu haben? Nein? Wünschen wir uns das nicht? Aber der Weg, den Jesus Christus uns vorangegangen ist, war kein Weg rauf. Er war ein Weg nach unten. Er kam vom Königssaal in die Krippe. Vom Himmel auf die Erde. Er kam von der Herrlichkeit in den Schmutz eines Stalles. Und er ging vor seinen Jüngern auf die Knie und hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Und was für Jünger? Verräter, Verleumder, Diebe, Betrüger, Terroristen, der Simon, der Zelot. Dann da geht Jesus auf die Knie und wäscht ihnen die Füße. Jesus ist ein Heruntergekommener, wenn ich das mal so sagen darf. Und er ist trotzdem der allmächtige Gott. Klingt das für dich attraktiv? Und wenn ich dir jetzt sage, das Ziel deines Lebens sollte eigentlich sein, ein Niemand zu sein, höre ich dann ein Amen? Fragen über Fragen. Jesus wurde ein Niemand, aber deswegen konnte Gott alles in ihm sein. Je weniger Gerhard in Gerhard steckt, je mehr kann Jesus in Gerhard stecken. Ich darf ein Niemand werden. Ich darf es. Ich muss es nicht, aber ich darf es. Jesus zeigt uns mit seinem Weg nicht einen Weg der Selbstfindung, wie wir ihn ja in unserer Gesellschaft überall selbst, 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 selbst sehen. Er zeigt uns einen Weg der Selbstverleugnung. Selbstfindung ist groß. Ich denke nur mal über den großen Teich an den neuen Präsidenten. Glaubt ihr wirklich, dass der andere höher achtet als sich selbst? Irgendwie nicht so recht zu sehen, ja? Aber bei Jesus ist es komplett anders. Er sagt nicht, finde dich selbst, sondern er sagt, verliere dich selbst. Philipper 2, Vers 3, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Matthäus 16, denn wer sich an sein Leben klammert, wird es verlieren. Das schließt alles mit ein, nicht nur hier atmen. Das Leben, das wir als Leben bezeichnen, das ist mein Job, meine Familie, alles. Ja? Wer sich an sein Leben klammert, sagt Jesus, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Ich sag dir ein Geheimnis. Du sagst so gerne Pastor zu mir. In mir ist nichts Gutes. Da ist nichts Gutes. Das Einzige, was in mir ist, ist ein olles, zerbrochenes Gefäß. Und in diesem Gefäß, da ist das, was Jesus schafft, in mich reinzulegen. Die Bibel sagt, er möchte den Heiligen Geist in uns hineinlegen. Die Bibel sagt, die Füllung in dir, das ist Jesus. Der muss aus mir herausstrahlen, aus mir herausschauen. Und die Bibel sagt uns auch, wir müssen uns und unsere alte Natur für gestorben halten. Den alten Gerhard gibt's nicht mehr. Der ist tot, begraben. Das feiern wir ja auch in der Taufe. Jakobus 4, Vers 6, aber was Gott uns schenken will, ist noch viel mehr. Darum heißt es auch, die Hochmütigen weist Gott von sich, aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Andersrum gesagt, die demütig sind. Wollen wir uns mal anschauen, wie reagiert Gott auf Stolz und wie reagiert Gott auf Demut. Wir haben gerade eben gelesen, Jakobus 4, die Hochmütigen, also die Stolzen, weist Gott von sich. Also wir lesen hier, Gott reagiert aktiv. Sowohl auf das eine als auf das andere. Das steht hier im Präsens. Gott weist von sich oder Gott wendet sich zu. Und was wir darin noch entdecken, Gott reagiert persönlich. Wenn du in deinem Leben willst, dass Gott reagiert, sei es auf deine Gebete, sei es auf deine Wünsche, sei es auf deine Situationen, in die du gerade steckst, dann solltest du wissen, was in dir ist. Stolz oder Demut? Denn wenn Stolz in dir ist, wird Gott dir widerstehen. Und wenn Demut in dir ist, wird sich Gott dir zuwenden. Und da geht es jetzt nicht zuerst in allererster Linie um Taten, um Handlungen, um Worte. Es geht zunächst nur mal um den Zustand meines Herzens. Wie ist mein Herz? Wie ist die Haltung meiner Seele? Und ich kann ein Leben führen voller Tugend, dass die anderen zu mir sagen, oh, was ist das für ein guter Mensch? Und innen drinnen habe ich eine Haltung, die hochmütig ist. Hast du schon gehört? Der hat auch gesagt, dass ich gut bin. Ja. Ist das Demut oder Stolz? Also es geht in erster Linie gar nicht um meine Handlungen. Andersrum sagst du vielleicht, oh, wenn ich so mein Leben zurückschaue, ich habe so wenig an guten Taten für Jesus getan. Aber genau darin hast du eine demütige Haltung. Und wisst ihr, auch wenn wir selbst von uns in Schwachheit denken, ist es nicht tröstlich, dass genau diese Haltung Gott anzieht? Und dass Gott sagt, dem wende ich mich zu. Diese Frage, dass du dir diese Frage für dich selbst beantwortest, die ist so, so wichtig auf unserem Weg mit Jesus. Wie schätzt du dich persönlich ein? Wenn ich die Predigt halte über unser Herz, dann werden wir genau diesen Punkt vertiefen. Darum lasse ich das jetzt am Rande stehen. Wir werden über unser Herz sprechen. Wie unser Herz regiert oder auch nicht regiert. Aber überleg doch mal, wenn sich an diesen Eigenschaften Stolz, Demut so eine große Schlucht auftut, dass Gott entweder Widerstand oder Gnade in dir gibt, dann ist es vielleicht wichtig, uns damit zu beschäftigen. Und dann ist es wichtig, auch heute Morgen zuzuhören, ob Gott mit dir sprechen will. Weißt du, was das größte Problem in uns ist? Weißt du, was das größte Problem in mir ist? Das bin ich selbst. Ich. Ich stehe Gott so oft im Wege, dass Gott sagen muss, geh doch mal ein bisschen zur Seite. Darf ich euch einen Witz erzählen? Das ist eine etwas sehr, sehr, sehr komponente Frau vorm Spiegel. Die sagt, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Sagt der Spiegel, geh mal zur Seite, ich sehe ja nichts. Manchmal stehen wir Gott so im Weg, dass Gott sagt, geh doch mal zur Seite, ich kann doch gar nichts tun. Geh mal zur Seite, ich sehe ja nichts. Wir Christen, wir tun oft so viel Gutes, aber da ist gleichzeitig so viel Stolz in uns. Weißt du, dass Jesus dich errettet hat und du hast nichts, aber auch gar nichts dazu getan. Nicht du hast Jesus gefunden, Jesus hat dich gefunden. Und deswegen bin ich auch nicht besser als irgendein anderer. Wir werden in den anderen Predigtreihen auch sehen, wie Paulus da reingeht. Ich bin der größte Sünder. So fängt er an. Ja. Und dann steigert sich sein Empfinden, dass in ihm gar nichts mehr ist. Ich bin genauso abhängig von Jesus wie jeder andere Mensch an jedem Tag. Und sobald ich das vergesse, kommt Stolz in mein Herz hinein. Nichts zu sein, damit Gott alles sein kann. 2. Korinther 12. Und so frage ich für Christus, so trage ich für Christus alles mit Freude, die Schwachheiten, die Misshandlungen, die Entbehrungen, die Verfolgungen und Ängste. Denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Aber das ist nicht in uns. Ab und zu habe ich ja bei euch so ein bisschen von meinem Leben einfließen lassen. Letzten Sonntag waren zwei Leute von einer Gemeinde in Kloppenburg bei mir, die haben einen Podcast mit mir aufgenommen. Ich habe 3 Stunden gesabbelt. Ich weiß noch nicht, wie der sich anhören wird. Die wollen mir das zuschicken, wenn es fertig ist. Aber da habe ich so gemerkt wieder, wie viel echt ich auch an Negativen in meinem Leben erlebt habe. Und weißt du, was dann passiert? Was in mir passiert ist? Die anderen waren so gemein zu mir. Die haben mich so gehasst, die haben mich so geprügelt, die haben mich so geschlagen und ich bin so ungerecht behandelt worden. Was sage ich damit eigentlich? Ich bin doch der Gute, ich bin doch der Bessere. Oder? Natürlich gibt es Situationen, wo du das Opfer bist. Leider. Aber was wäre, wenn ich sagen würde, Gott, die haben mich zum Opfer gemacht, aber ich danke dir dafür, denn damit zeigst du mir, wie ich Demut lernen kann. Und ich will jetzt für den, der mich gerade verprügelt hat, Danke sagen. Und ich will ihn sogar segnen. Gott weiß, dass wir schwach sind. Aber er will mit uns arbeiten. Denn er will uns in allen Dingen zur Seite stehen. Den Demütigen gibt er Gnade. Ich weiß, wie schwer es ist, demütig zu sein. Demut ist alles abgeben an Gott. Nicht mehr ich lebe, sondern Gott lebt in mir. Wisst ihr, was der demütigste Ort auf Erden ist? Der Friedhof. Das sind alle gleich. Die liegen alle auf einer Höhe. Seit denn Jesus kommt, dann werden ein paar schneller aufgehoben. Ja. Keiner ist größer als der andere. Keiner sagt ich. Sind alle ruhig. Demut. Aber ist das so bei uns? Aber wenn ich demütig werde, dann erst kann Gott alles für mich sein. In diesem Podcast hat mich der eine Interviewer gefragt, sag mal, wie machst du das? Ich will auch so viel erleben wie du mit Gott. Ich sag, das wünschst du dir nicht. Weil ich habe das erlebt, weil ich runden unten durch musste. Wenn du sagst, aber ich schaff das alles, alles ist easy, alles ist gut. Wie willst du was mit Gott erleben? Du brauchst Gott ja gar nicht. Aber wenn du sagst, in mir ist nichts mehr, keine Kraft. Ich verstehe das Leben nicht mehr. Hast du gleichzeitig mit dieser Aussage einen Hilfeschrei zu Gott gesandt. Ich brauche dich. Das ist Demut. Lass uns mal David anschauen. Der war ein Hirte. Und dann kam der Prophet in sein Vaterhaus und wollte einen König salben. Der Vater hat noch nicht mal an David gedacht. Er hat einen nach dem anderen gezeigt. David vergessen. Und irgendwann sagt Gott zu dem Propheten, frag doch mal, gibt's da nicht noch jemand? Ja, da ist noch der David, der hütet die Schafe. Und dann kommt dieser David, dieser Teenager, und bringt seinen Brüdern kampferprobte, große, starke Helden. Als er zum König gesalbt worden ist, hat man das nämlich gelesen. Boah, guck dir den an, 2 Meter und stark. Und den bringt er was zu essen. Und dann hört er, wie dieser Riese Goliath das Volk Gottes verhöhnt. Und sagt dieser kleine Knirps Daniel, sag mal, kann nicht jemand den mal das Maul stopfen? Und was sagen seine Brüder? Hey, du stolzer Gockel, halt mal das Maul. Glaubst du nicht, dass wir unser Handwerk verstehen vom Krieg? Da fragt man sich, war David da stolz? Nein, er war demütig, weil er wusste, wer hinter ihm steht. Wenn du Riesen in deinem Leben angehst, und weiß, die schaffe ich sowieso nicht, aber mit Gottes Hilfe kann ich da durchgehen. Bist du stolz oder bist du demütig? Jahre später, David war König, sitzt in seinem Palast und fängt an, seine Krieger zu zählen. 10.000, 20.000, 30.000. Und jeder würde sagen, boah, das ist ein toller Verwalter. Der prüft seine Ressourcen. Der überlegt, was man alles damit machen kann. Mensch, das ist aber jemand. Und Gott sagt, ich habe gegen dich, weil du so stolz bist. Warum? Weil er sich auf seine Ressourcen, auf seine Kraft verlassen hat. Und an diesem Tag, haltet euch fest, sterben wegen David stolz 70.000 Leute. Wie viel ist in unseren Gemeinden gestorben, weil wir stolz waren? Woran merkst du, dass du stolz bist? Zuerst müssen wir wirklich in uns selbst schauen. Du kannst nicht auf andere schauen und dich dann vergleichen. Nein, du denkst, so wie wir von David denken, da war er stolz, da war er nicht stolz. Und wir denken, da war er demütig, da war er nicht demütig. Stolz kann sich zum Beispiel auch in einem Minderwertigkeitsgefühl zeigen. Oh, jetzt war ich die ganze Woche krank. Keiner hat sich um mich gekümmert. Bin ich denn gar nichts? Stolz oder Demut? Und dann bin ich jetzt seit 4 Wochen zum ersten Mal wieder im Gottesdienst und der Pastor hat mich gar nicht gegrüßt. Wie reagierst du auf Ablehnung? Ja, wenn du dir jetzt den so anschaust, nee, das kann ja auch nicht so richtig mit dem sein, oder? Wisst ihr, als ich Teenager war, in den 70er Jahren, gab es diese berühmte Jesus-People-Zeit. Da hat Gott unter den Hippies in dieser Welt, unter den Marihuana kiffenden jungen Leuten eine Erweckung geschickt. Und sie haben sich Gott zugewandt, und weil sie sich Gott zugewandt haben, haben sie sich der Gemeinde zugewandt. Aber da saßen die stolzen Christen drin und haben gesagt, was kommt denn da für ein Langhaariger rein? Passt der zu uns? Wollen wir sowas haben? Der muss sich aber schon mal verändern. Dann hat man den Hippies den Friseur zahlen wollen, weil er nicht zu einem gepasst hat. Ja, wie stolz waren wir denn als Gemeinden? Haben wir nicht auf Jesus geguckt? Wohin ist er gegangen? Die Pharisäer haben zu ihm gesagt, ja, der ist mit den Zöllnern und Huren. Was wäre denn, wenn Gott uns heute nochmal wieder Erweckung schenkt? Sind wir besser vorbereitet? Ja, das können wir, wenn wir demütig sind. Die nächste Frage, die ich stellen will, ist, wie reagierst du auf Lob? Julius Caesar war im Römischen Reich einer der größten Strategen. Und immer wenn er von einem Feldzug nach Hause kam, dann wurden die versklavten Völker vor ihm durch die Straßen getrieben und er stand auf seinem Wagen und hatte so einen Lorbeerkranz auf. Das war aber kein wirklicher Lorbeerkranz, sondern der war nachgebaut aus Gold. Der war 15 Kilo schwer. Kannst du dir vorstellen, da 15 Kilo drauf zu haben? Ich sag dir, das geht ganz schön in den Nacken. Ja? Und Caesar war ja Caesar, also hatte er einen gehabt, der hinter ihm auf dem Wagen stand und der diese 15 Kilo quasi nur so über seinen Kopf gehalten hat. Schlauer Kerl, ne? Ich weiß nicht, wie der Arm von dem aussah hinterher. Das war wahrscheinlich auch ein gut trainierter. Aber was die wenigsten wissen ist, dieser Sklave, der da hinter Caesar diesen Kranz hochhielt, diesen 15 Kilo, dann beugte er sich ja quasi immer so zu Caesar und hat ihm immer ins Ohr geflüstert, Memento Mori. Und was bedeutet das? Das bedeutet, erinnere dich, du bist sterblich. Der große Caesar in seinem ganzen Ruhm musste erinnert werden, er ist sterblich. Du und ich sind alles nur Sterbliche. Wie reagierst du auf Lob? Ich glaube, ich habe schon wieder zu lang gepredigt. Nein. Ich höre mit etwas auf. Man könnte über Demut viele, viele Predigten halten, viele Stunden. Ich hoffe aber, ich habe das rübergebracht, was wichtig war. Wir hören mit etwas auf, das wie eine Litanei ist. Und bitte sage jetzt nicht, wir sind doch hier nicht in der Volkskirche oder sonst was. Litaneien haben auch einen Sinn. Diese Litanei kommt von einem Kardinal, der hat sie aufgeschrieben und gebetet. Und ich möchte sie mit euch beten. Ich würde das sehr gerne so tun, dass ich euch Satz für Satz vorlese und ihr den einfach wiederholt. Wenn du das nicht willst, wird dich keiner schief anschauen. Aber wenn in deinem Herzen ein kleines bisschen Wunsch ist, diese Demut aufzunehmen und zu lernen, dann bitte ich dich an Jesus Christus statt, tu's. Lass uns diesen Weg gehen, den Jesus uns vorausgegangen ist. Von meinem eigenen Willen befreie mich, o Jesus. Von meinem eigenen Willen befreie mich, o Jesus. Vom Wunsch, geachtet zu werden, befreie mich, Jesus. Ihr wisst, das ist ein Gebet, das wir jetzt sprechen. Vom Wunsch, geschätzt zu werden, befreie mich, Jesus. Vom Wunsch, geliebt zu werden, befreie mich, Jesus. Vom Wunsch, erhoben zu werden, befreie mich, Jesus. Vom Wunsch, geehrt zu werden, befreie mich, Jesus. Vom Wunsch, gelobt zu werden, befreie mich, Jesus. Und vom Wunsch, bevorzugt zu werden, befreie mich, Jesus. Vom Wunsch, um Rat gefragt zu werden, befreie mich, Jesus. Vom Wunsch, Zustimmung zu finden, befreie mich, Jesus. Von der Furcht, erniedrigt zu werden, befreie mich, Jesus. Von der Furcht, verachtet zu werden, befreie mich, Jesus. Von der Furcht, getadelt zu werden, befreie mich, Jesus. Von der Furcht, vergessen zu werden, befreie mich, Jesus. Von der Furcht, ausgelacht zu werden, befreie mich, Jesus. Von der Furcht, Unrecht zu erfahren, befreie mich, Jesus. Von der Furcht, allein gelassen zu werden, befreie mich, Jesus. Dass andere mehr geliebt werden als ich, Jesus, gewähre mir die Gnade, das zu wünschen. Dass andere höher geschätzt werden als ich, Jesus, gewähre mir die Gnade, das zu wünschen. Dass andere Lob erhalten und ich übersehen werde, Jesus, gewähre mir die Gnade, das zu wünschen. Und dass andere Lob erhalten, wir machen so, ihr sagt, Jesus, gewähre mir die Gnade, das zu wünschen. Dass andere Lob erhalten und ich übersehen werde. Dass andere in allem mir vorgezogen werden. Jesus, gewähre mir die Gnade, das zu wünschen. Dass andere auserwählt werden und ich leer ausgehe. Jesus, gewähre mir die Gnade, mir das zu wünschen. Dass andere heiliger werden als ich, vorausgesetzt, dass ich so heilig bin wie du. Jesus, gewähre mir die Gnade, das zu wünschen. Dass ich arm und unerkannt bin, Herr, hilf mir, mich darüber zu freuen. Dass ich arm und unerkannt bin, Herr, hilf mir, mich darüber zu freuen. Ihr sagt wieder, Herr, hilf mir, mich darüber zu freuen. Dass ich körperlich und geistig unvollkommen bin, Herr, hilf mir, mich darüber zu freuen. Dass niemand an mich denkt, Herr, hilf mir, mich darüber zu freuen. Dass ich die niedrigsten Aufgaben erfüllen soll, Herr, hilf mir, mich darüber zu freuen. Dass sich niemand von mir helfen lässt, Herr, hilf mir, mich darüber zu freuen. Dass niemand nach meinen Rat fragt, Herr, hilf mir, mich darüber zu freuen. Dass ich auf den letzten Platz bleibe, Herr, hilf mir, mich darüber zu freuen. Dass mir nie jemand ein Kompliment macht, Herr, hilf mir, mich darüber zu freuen. Dass ich immer wieder getadelt werde, Herr, hilf mir, mich darüber zu freuen. Und ich höre auf mit Matthäus 5 aus der Bergpredigt, den Vers 10. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Amen.